So geht Handball, der Podcast mit Jörg Lützelberger und Alexander Gumz.
Hallo, hier ist Henning Fritz. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Folge von So geht Handball mit Jörg Lützelsberger und Alexander Gumz.
Ja, herzlichen Dank, Henning. Aber ich muss sagen, der Jörg, der heißt Lützelberger mit Nachnamen. Da hat sich ein S zu viel eingeschlichen. Aber wenn man jetzt mit Flensburg so viele Siege einfährt, da kann es schon mal vorkommen, dass da sich ein S reinschleicht. Aber ansonsten reden wir natürlich über die tolle Woche der SG, über den aktuellen Spieltag in der Liquimoli HBL, über den Sensationspokalerfolg des TBV Lemgo. Und natürlich ist auch wieder die Taktiktafel in der aktuellen Folge drin. Und da beleuchten wir mal das Angriffsspiel der Hannoveraner. Also viel Spaß mit einer neuen Folge von Hashtag So geht Handball, der Podcast. Ja, hallo Jörg, ich grüße dich.
Hallo Gumzi, wie geht's?
Wunderbar, mir geht's hervorragend. Die Arbeit wird ein bisschen weniger, weil wir sind ja nähern uns dem Saisonende, aber es wird umso schöner, weil jetzt ja endlich wieder die Fans in die Halle dürfen und das finde ich super.
Genau, die Fans dürfen in die Halle und es fallen Entscheidungen. Eine
absolut.
Nach der anderen. In dem Zusammenhang dürfen wir auch schon gratulieren. Sensationell dem TBV Lemgo Lippe zum Pokalsieg.
Ja, das ist ja das, was das eigentlich das Geilste ist an unserem Sport, ja. Weil jeder, also mit dem ich geredet habe, hat gesagt, der THW Kiel, ganz klar, wird Pokalsieger. Ja, da geht es jetzt nur um die Höhe des ersten Halbfinals. Dann war das eigentlich auch schon zur Pause eigentlich schon so sicher, dass Kiel im Finale steht, ja. Und dann ziehen die durch und diese, ich finde ja, die Teuerkaufgeschichte ist Weltklasse, ja, und dann das Finale dann absolut dominiert in meinen Augen, ja, also echt geil gespielt und ich finde auch absolut verdient nach dieser Halbfinalleistung und der Finalleistung Lemgo Pokalsieger.
Ja, wir brauchen uns jetzt hier nicht als Oberexperten aufspielen, wenn es unser eigenes Geld gewesen wäre, hätten wir garantiert auch auf den THW gesetzt. Wenn ich mich aber für eine Mannschaft von den anderen dreien hätte entscheiden sollen, dann wäre es auch Lemgo gewesen, weil sie wirklich innerhalb der Saison immer wieder gezeigt haben, dass sie A, sehr tempofest sind, also sie können sowohl selber sehr gut Tempo spielen, als auch gegen schnelle Gegenstoßmannschaften gut dagegen halten und sie haben die nötige Erfahrung im Kader, das muss man einfach sagen. Wenngleich das Finale nicht unbedingt nur von den erfahrenen Spielern den Stempel aufgedrückt bekommen hat, das war schon eine geile Geschichte mit dem Finzecher im Tor, da 20 Jahre kommst du rein und machst mal eben das Spiel deines Lebens und hast auf einmal einen Pokal in der Hand, das ist schon eine geile Geschichte.
Ja, der Youngster und der Oldie, ja, aber soll ich dir was verraten? Ich habe auf Lemgo gesetzt. Beim Wettanbieter.
Nein, jetzt bist du stinkreich und machst den Podcast nur noch zum Spaß.
Nee, ich bin nicht reich, weil ich ja Schwabe bin und nicht so viel Geld gesetzt habe, aber ich habe ein bisschen was habe ich gekriegt. Deswegen ganz geile Nummer.
Ja, das Weißbier und die Weißwurst sei dir gegönnt im Biergarten.
Ja. Ja, irgendwas wird es schon geben.
Hast du eine Frage für mich?
Ich habe eine wunderschöne Frage. Ja, und zwar, Henning Fritz hat ja bisher noch nicht gespielt. Ja, für Flensburg, aber hat ja unfassbar viele Spiele bestritten, hat aber in seiner Karriere nur 2 Tore geworfen. Ja, aber mittlerweile ist es ja so, dass die Torhüter richtige auch zum Torjäger werden. Und jetzt frage ich dich, ja, wer sind denn die Top 3 Torschützen der Torhüter in dieser Bundesliga-Saison?
Okay.
Ich kann dir eine Hilfestellung geben. Also Platz 3 ist ein geteilter 3. Platz.
Okay, also es gibt keinen 2. und einen 1. Platz demzufolge.
Doch, es gibt einen 1., es gibt einen 2. und 2, die gleiche Anzahl Tore haben.
Das erhöht meine Chancen, richtig zu raten. Boah, wer kann denn gut auf das leere Tor werfen? Also ich schätze mal, dass es ein Torwart ist, der viel Spielzeit hat. und ich schätze, dass es ein Torwart ist, gegen dessen Mannschaft Gegner häufig mit dem 7. Feldspieler angreifen. Okay. Ja, wer spielt am häufigsten? Also ich sage, Milosavljev ist dabei. Wobei ich nicht weiß, ob der den Ball so schnell holt.
Oder so weit werfen kann.
Ah, das wird er schon schaffen, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, mein erster Gedanke war Heinevetter, weil der natürlich, glaube ich, ein höheres Risiko und wirklich auch ein feines Händchen hat als vielleicht andere. Aber der teilt sich die Einsatzzeiten mit Simic. Zwei Versuche habe ich noch.
Ja.
Ja, Landin, muss ich sagen, weil gegen Kiel wahrscheinlich viele es einfach mit dem siebten Feldspieler versuchen und da dann trotzdem aber auch Bälle gewonnen und gehalten werden. Und dann nehme ich noch Buric, obwohl er verletzt ist.
Buric. Okay.
Mal schauen. Also einer wird doch dabei sein, oder?
Alles klar.
Mal gucken. Aus 20.
Ich sage dir Bescheid.
Ich bin gespannt. Nette Frage.
Ja. Also, starten wir. Erstes Spiel. So, Flensburg-Magdeburg ging ja gleich mal mit dem Kracher los diese Woche. Ja, zur Halbzeit 16-13 für Magdeburg, am Ende ein 33-30 vor übrigens 150 Zuschauern in der Flens Arena. Sensationell. Und die Magdeburger, die sind ja, haben sich ja mittlerweile sowas zum Angstgegner entwickelt von Flensburg, aber leider nur in Magdeburg, also für Magdeburger Sicht, in Flensburg haben sie seit 2015 alle Spiele verloren. Und so wie auch dieses. Ja, und da ging es dann, der Knackpunkt war eigentlich so kurz nach der Halbzeit, wo es dann von 14-18 hinten auf 19-18 vorne geht und Flensburg obendran bleibt.
Ja, Flensburg hat da wirklich nach der Halbzeit eine Schippe draufgelegt, das kann man nicht anders sagen. Gewinnt die zweite Halbzeit mit plus 6. Hat sich da in allen Bereichen verbessert und was eben aufgefallen ist, dass er auch besonders im Angriff dann eben mehr Einsatzbereitschaft an den Tag gelegt hat. Ich erinnere mich an die eine Szene von Rött, wie er da mit vollem Körpereinsatz und halb dem Kopf voran durch das Zentrum der Magdeburger Sechserabwehr durchfliegt und wirklich mit vollem Körpereinsatz den Ball da Richtung Tor schmeißt. Das war so ein bisschen symbolisch. Und sie kämpfen um die Meisterschaft. Sie kämpfen um die Meisterschaft, hauen da alles rein, trotzen allen Blessuren und Ausfällen und sind noch voll im Rennen. Machen Druck auf Kiel weiterhin.
Ja. Und das finden wir geil. Und Magdeburg, schwierige Situation, ja, wobei sie ja schon ihr Highlight hatten dieses Jahr mit dem Gewinn der European League. Aber die Ballermänner waren in dem Spiel jetzt nicht so erfolgreich, wie man es eigentlich gedacht hat, mit Magnussen und Darmgard. Aber es gab ja auch noch im Hinspiel gab es ja noch ein bisschen was aufzuarbeiten, weil die Magdeburger ein bisschen spioniert haben und eine Flensburger Auszeit nicht über Sky übrigens, sondern live in der Halle beobachtet haben und eigentlich in Echtzeit weitergegeben haben, bekommen haben, ja, und dann genau wussten, und es gab ein bisschen Stunk und ein bisschen Ärger, deswegen war da schon vor Anpfiff Feuer drin. Aber
so? Wie haben die das gemacht?
Ja, es ist so. Ja, die hatten da einen Spion und der hat es dann live sozusagen gestreamt auf die Smartwatch vom Co-Trainer von Magdeburg.
Geil. Ja, das ist die Zukunft. Ich meine, das passiert doch in der NFL die ganze Zeit. Was glaubst du, warum die so riesen Mikrofone haben, die den ganzen...
Es geschieht in der NFL die ganze Zeit. Ich sag mal nur, das ist in der NFL passiert. Das haben die New England Patriots gemacht. Kam raus. Ja, Spygate, sage ich dann nur, ist das Stichwort. Ja, haben einen Draft-Pick verloren und weiß da gar was alles. Also so geil ist es jetzt auch wieder nicht. Ja, also gab dann auch einen Rüffel von der... Ja, klar, es gab dann einen Rüffel von der HBL, ja, und es war damals, glaube ich, Glück, dass Flensburg das Spiel gewonnen hat, sonst hätte es da richtig Ärger gegeben, aber gab auch so Ärger, aber jetzt in dem Spiel war das denn nicht der Fall, sondern...
gäbe es da überhaupt eine rechtliche
Grundlage? Die haben das sportlich geklärt.
Eine rechtliche Grundlage für. Da hat doch noch gar keiner dran gedacht in den Statuten, oder?
Ich denke schon, ja klar, ist Betrug einfach. Also ganz ehrlich gesagt, also ist dann einfach Ja, also verlierst du am grünen Tisch, würde ich jetzt sagen.
Würde mich interessieren, würde mich wirklich interessieren. Ja, also, weil ich glaube nicht, dass das schon in irgendeiner Satzung mit drin steht, dass es nicht erlaubt ist, das Timeout vom Gegner zu beobachten. Und technische Mittel setzen alle ein. Also technische Mittel setzen auch die schwedische Nationalmannschaft ein, wenn sie einen Co-Trainer auf der Tribüne sitzen haben, der dann über Funk mit seinem Coach verbunden ist. Der sagt auch, was er sieht von da oben und gibt die Informationen weiter.
Gut, ja, klar, aber ich finde, es gehört ja zum Ehrenkodex dazu, dass du halt sagst, okay, sowas mache ich nicht, ja.
Ja, dann Gumpsi, da können wir gerne nach der Sendung nochmal weiter diskutieren. Da habe ich offensichtlich eine ganz andere Meinung. Ich finde, Kommunikation und auch clevere Kommunikation gehört zu unserem Spiel dazu. Ich meine, sonst könnten wir uns auch alle aufs Spielfeld stellen und sagen, ja, der Linksaußen läuft ein und spielt dann Sperre abseits mit dem Rückraum rechten. Deswegen versuchen wir uns ja auch, da Namen einfallen zu lassen und Zeichen, dass die anderen das nicht sofort checken, was passiert. Und ich finde, dieses Tarn und Täuschen, dieses Versteckspiel, was man da macht, das gehört auch mit dazu. Aber du hast natürlich recht, in den Timeouts, das ist eine interessante Geschichte, weil wir wollen den Sport ja gleichzeitig auch für die Zuschauer sicht- und hörbar machen. Und da muss es zumindest, was die Medien angeht, eine Chancengleichheit geben. Aber wir haben das schon seit Jahren beobachtet, dass das ein Thema ist, weil gerade wenn du dir die Timeouts von Mike Machulla anschaust, der sagt ja nicht, der nennt ja keine Namen. Der sagt ja nur, du hier, du hier, du hier, du läufst da lang, dann machst du so und dann triffst du die Entscheidung. Das heißt, wenn du es nur hörst, bringt es dir gar nichts. Du musst das auch sehen und das Board, was sie da benutzen, das halten sie immer möglichst weit weg von der Kamera. Da stellt sich immer einer, meistens hat der Co-Trainer oder der Betreuer, der Physio irgendwie die Aufgabe, auch da zwischen Kamera und Taktiktafel den Rücken breit zu machen. Es ist ein interessantes Thema, auf jeden Fall.
Über Sky Go geht es übrigens nicht, weil es 30 Sekunden Zeitversatz. Also für alle, die denken, das würde gehen, das geht nicht. Ja? Bis die Information ankommt, haben die den Spielzug schon gespielt.
Oder über das Lachen. Ich weiß zum Beispiel gerade auch von den Flensburgern, dass sie sich bewusst im Nachgang von Spielen oder in der Vorbereitung auf den nächsten Gegner auch Timeouts anschauen, die Assistenztrainer, und gucken, was man da lernen kann, was man da rausziehen kann, wie welche Handlung denn heißt, was bedeutet Barca links dann tatsächlich bei diesem Gegner und so weiter. Also das wird schon aufmerksam beobachtet. Das ist nicht so irrelevant. Wir haben die...
Da passe ich auch auf wie ein Schießhund, deswegen, weil es ja auch für uns spannend ist und auch für den Live-Bericht, ganz also genau. Deswegen...
Wir haben die Statistik.
Aber mach mal noch die Statistik, genau.
Bergerud mit 10 Paraden, 25% gegenüber Green mit 3 Paraden, 10% und Tulin mit einer Parade, 11%. Und dann haben wir im Feld für Flensburg Gottfriedsson 7-2, Swan 7, Jöndal 6, Larsen 5, Goller 4, Rött 3, Halt 1. Und für Magdeburg Magnusson 7-4, Mertens 7, Darmgard, Güllerud, Pettersson jeweils 4, O'Sullivan 2, Musa und Preuß je ein Treffer.
Gut, nächstes Spiel. Bergischer HC gegen Frischauf Göppingen. Zur Halbzeit 15-12 für den BHC. Am Ende steht ein 29-28. Und komischerweise gibt es da so eine Geschichte zwischen den zwei Teams. Wenn der BHC spielt gegen keine Mannschaft so oft unentschieden wie gegen Göppingen, nämlich mehr als jedes dritte Spiel wird da unentschieden gegeneinander gespielt. Ja. Und eigentlich hätte es in dem Spiel auch wieder eine Punkteteilung geben sollen, weil 3 Sekunden vor Schluss haut Heimann den Ausgleich rein und dann kommt Bumm, Hauer. Sag ich mal. Wahnsinn. Wahnsinnsschnelle Mitte, echt sehr geistesgegenwärtig, hatten wir ja schon mal, auch übrigens bei Göppinger Seite, ja, in Wetzlar, dass die geistesgegenwärtig reagieren. Diesmal war es der BHC, schnelle Mitte oder schneller Anwurf über Dari, dann Arnussen, und der sieht halt den besser postierten Boomhauer und der macht das Ding rein, quasi Buzzerbeater, und der BHC steht mit 2 Punkten da und Göppingen nicht. Und die haben jetzt 5 Spiele in Folge nicht gewonnen. Wahnsinn, wie das manchmal gehen kann.
War das Tor von Heimann bei 59-57? Das heißt, sie spielen innerhalb von 3 Sekunden Torwart, Anwurf, Anwurf, Rückraumspieler, Rückraumspieler, Außenspieler, Abschluss. Also das sind inklusive des Wurfes sind das 1, 2, 3, 4 Pass- oder Wurfaktionen. In 30.
Ja.
Wahnsinn. Also ich finde es total, als ich es gesehen habe, fand ich es einfach, ich habe mich immer mehr gefreut, dass einfach unsere Regeln, das Spiel, dass die Regel inzwischen angekommen ist, weil früher wirst du da einfach umgetackelt. Ja, wenn du da das Tor wirfst und dann tackelt jemand am besten schon den Torwart um, dass der den Ball gar nicht rausspielen kann und dann geht er als Held aus der Halle. Und das ist einfach schön, dass wir jetzt so viele knappe Entscheidungen haben diese Saison, weil das ist wirklich attraktiv. Und das sind die spektakulären Momente, die unser Sport einfach braucht, die den Sport dann auch noch populärer machen werden.
Ja, das ist aber auch so. Ich habe ja mal bei Dr. Rolf Brack studiert, ja, und der hat ja gesagt, du brauchst 3 Sekunden, um das Feld zu überbrücken. Ja. Also eigentlich kannst du in 3 Sekunden zum Abschluss kommen. Ja. Hier Paradebeispiel, dass es geht. Ja. Aber wie geistesgegenwärtig das ist von Dari, ich meine, es ist jetzt so grenzwertig, ob man jetzt sagen kann, der wäre jetzt auf der Linie gestanden oder nicht.
Bei der Ausführung des Anwurfs.
Das ist halt die Geschichte, bei der Ausführung des Anwurfs. Aber Schiedsrichter haben es laufen lassen, haben gesagt, okay, wir lassen das jetzt laufen und dann auch dieses volle Tempo, das Boomhauer da durchzieht, ja, der bremst dann nicht eine Sekunde ab und dann halt auch diese Spielübersicht von Arnesen, dass er sieht, okay, da ist jetzt einer dicht gemacht, aber ich habe noch die körperliche Voraussetzung und die Körperspannung und die Übersicht zu sehen, dass hier einer kommt, der durchsaust. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine Spielform, die mal gemacht haben, kann ich mir auch gut vorstellen. Hast du ja auch gefordert, dass die finalen Abschlussmomente trainiert werden. Deswegen kann das gut sein, dass Sebastian Hinze zugehört
hat. Ich glaube, dass das die nächste Entwicklung ist, dass solche Abschlusssituationen oder die richtigen Crunch-Time, also die letzten 2 Minuten des Spiels, wirklich häufiger trainiert werden. Und es wäre natürlich im Sinne des Spiels, dass wir cleverere Wurffallen stellen, um den Gegner häufiger noch in Abschlüsse zu zwingen, die dann doch nicht erfolgreich sind, um nochmal an den Ball zu kommen, schneller das Spielfeld zu überbrücken. Und das Regelwerk gibt es jetzt inzwischen her und deswegen wird es, glaube ich, mehr spektakuläre Finishes geben in unserem Spiel. Was vielleicht noch ein bisschen länger dauert, ist, dass diese Anwurfregel nochmal irgendwie sich verändert. Dass man da statt einer Linie einen Anwurfkreis oder eine Zone hat oder dass der Anwurf komplett wegfällt oder irgendwelche Geschichten. Ich glaube auch, dass unser Spiel da noch nicht ausgereizt ist in der Regelentwicklung. Aber das würde jetzt zu weit führen. Der Bergischer C hat mit Mökwa im Tor 5 Paraden bei 20% und Rudek 3 Paraden bei 27% für Frisch auf. Hat Kastelic 7 Paraden bei 19% und im Feld haben wir für den Bergischen AC Babak und Schmidt mit jeweils 7 Treffern, Boomhauer, Dari, Gunnarsson jeweils 3 Treffer, Gunnarsson 1,7 Meter, Stutzke 2, Arnesson, Nippes, Schütz und Weg jeweils 1 Treffer, Weg auch vom Strich. Für Göppingen Schiller 7-2, Heimann 6, Selenovic 5, Ellebeck 3, Kosina 2, Bagerstedt, Bosic, Pavletic, Kastelic, Knäule und Teilinger jeweils 1 Treffer. Mit Kastelic 1 Torwarttreffer, da wird doch der nicht in den Top 4 dabei sein.
Ist er nicht.
Schon mal eine gute Nachricht, das erhöht meine Chancen. Wir gehen zum nächsten Spiel.
Ja, und zwar Derby Time in der Liquimoli HBL. Wird aber das letzte Mal sein, zumindest mal für eine Saison, dass es ein Franken-Derby gibt. HC Erlangen gegen Coburg, Endstand 33-28. Halbzeit war es schon deutlich enger, 14-13. Und eigentlich hätten die Coburger gar nicht anreißen müssen, weil bisher gab es 4-mal Aufeinandertreffen in der HBL zwischen diesen beiden Teams und jedes Mal das Heimteam gewonnen. Und so war es jetzt auch diesmal der Fall. Und in dem Spiel war natürlich Ziemer herausragend, 41%. Ja, und der sorgt dafür, dass Erlangen, die ja echt unfassbar verletzungsgebeutelt sind, jetzt hier einen schönen Erfolg haben und auch noch das Franken-Derby gewonnen haben.
Ja, und lange Zeit sah es ja auch so aus, als würde sich die Anreise gegebenenfalls doch lohnen für Coburg. Sie sind ja gut ins Spiel gestartet. In der ersten Halbzeit auch mit bis zu 4 Toren geführt Und so schlecht sah das dann gar nicht aus. Trotzdem hat Erlangen dann ordentlich angezogen, hat eine schöne Handlung dabei gehabt, die es fast zur Taktiktafel geschafft hätte. mit dem Freiwurf. Einfach mal den Freiwurf wieder reingebracht. Michael Haas mit einem so Russeneinläufer, haben wir das früher genannt, mit Celine, der dann über Rückraummitte kommt, von Kellner, der den Ball aus dem Freiwurf zugepasst bekommen hat, quasi so in einer Art Nachläufer über Rückraummitte gebracht wird. Dann geht Kellner an den Kreis über und Celine bedroht dann das Zentrum, schafft da ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und dann ist zwei Passstationen weiter über Jepson Rückraum links dann Kellner am Kreis frei. Also waren auch ein paar schöne Ideen dabei und es zeigt auch, dass die Erlanger da noch lange nicht fertig sind mit der Saison, sondern sie wollen jetzt nochmal ein paar Punkte holen und ihre Platzierung da auch nochmal ein bisschen aufmöbeln, weil es natürlich eine zähe und anstrengende Angelegenheit war für den HC Erlangen. Und jetzt kann man da noch einiges an Kosmetik betreiben.
Du weißt schon, warum das Russeneinläufer heißt?
Erzähl's mir.
Ja, weil das die Russen gespielt haben. Da war Parade, also war der Paradespielzug von Tutschkin, Alexander Tutschkin, wer ihn noch kennt, bei Tus im Essen gespielt. Also, lustigerweise, wir hatten ja auch diesen Spielzug früher bei uns und bei uns hieß er Tutschkin.
Ja, genau, ich kenne das von links zu rechts, genau. Übrigens,
Wenn wir ihn von rechts gespielt haben, hieß er übrigens wunderlich.
Okay. Ja, ein schönes Erlebnis aus meinem ersten Jahr bei den Profis mit 18 in einem Vorbereitungsturnier mal gegen Athen gespielt. Und bei Athen spielte Tutschkin im rechten Rückraum und Atavin in der Abwehr. Und ich deckte für den TV Großwallstadt auf vorne Mitte in diesem Turnierspiel. Und dann kam Atavin ein einziges Mal über die Mittellinie. Und ich dachte mir, wenn der jetzt aufs Tor wirft und über deine Position, über deinen Raum, ist nicht gut. Jetzt versuchst du den direkt festzumachen. Dann bin ich den auf 12, 13 Meter entgegengegangen, habe mich voll da an den Rand geworfen. Und dann drehte er sich aus dem Überzieher so weg, war mit dem Rücken zum Tor. Und ich dachte mir, bevor jetzt noch irgendwas passiert, machst du ihn lieber richtig fest. Habe ihn richtig festgemacht, Schiedsrichter pfeift Freiwurf. Und kurz nach dem Freiwurfpfiff schwingt sein Ellbogen so wirklich 2 Zentimeter vor meiner Nase und vor meinem Gesicht einmal mit voller Wucht vorbei, trifft mich nicht. Und dann dreht er sich zu mir um und sagt, mach das noch einmal und ich bringe dich um. Und instinktiv hatte ich auf einmal 2,5 Meter Abstand.
Freundliches Volk.
Dann gucke ich rüber auf Rückraum rechts, da steht Tutschkin, der guckt mich nur an und sagt, war kein Witz, macht wirklich. Ja, dann musste ich wieder in Angriff laufen an den Kreis, da habe ich mich irgendwo zum Außenverteidiger gestellt und gehofft, dass mein Mittelmann mich da mal 2 Angriffe rumstehen lässt, bevor ich wieder ins Zentrum zurück muss. War eine spannende Erfahrung als 18-Jähriger mit den alten Russen auf dem Spielfeld.
Sehr gut. Übrigens ein Mitspieler von dir, ehemaliger Mitspieler von dir, der jetzt bei Erlangen spielt, also oder hört jetzt nach der Saison auf, Florian von Gruchalla, der wechselte die Nachwuchsförderung und wird Spieler in der dritten Mannschaft nach der Saison. Findest du gute Wahl?
In der zweiten Mannschaft spielt er noch weiter?
Ja, er spielt in der zweiten Mannschaft, also wird Drittligaspieler, spielt da weiter, soll dann eine leistungstragende Rolle übernehmen, ja, aber ist halt hauptamtlich, wird Leiter Nachwuchsabteilung und Leiter des EVs sozusagen, also alles, was nicht Profi ist. Und soll da die Jugend, die eh schon gut ist beim HCE, noch weiter voranbringen.
Kann ich gar nicht bewerten. In der Zeit in Gummersbach war Flo Profi und hat sich voll auf die Rolle als Spieler konzentriert, war da im Nachwuchs nicht aktiv. Das sagt aber gar nichts. Im Gegenteil, das sagt, dass er sich auf die Aufgabe, die er sich vornimmt, voll konzentriert und fokussiert. Und das würde er dann mit dem Nachwuchs in Erlangen auch machen. Er hat mit einem weiteren ehemaligen Mitspieler von mir, mit Raul Alonso, zukünftig auch ein Sportdirektor im Verein, der sehr erfolgreich aus Brest jetzt nach Erlangen zieht, der ihm auch, was den Nachwuchs angeht, mit einer hohen Expertise unterstützen kann und wird. Und von daher wünsche ich ihm dafür auf jeden Fall schon mal viel Erfolg.
Stellen Sie auf jeden Fall breit auf da in Erlangen. Jetzt machen wir noch Statistik und dann gehen wir weiter.
Ja, die Statistik kann ich dir sofort sagen. Zimmer hat ordentliche 20 Paraden in dem Spiel, 41%. gegenüber Kulanek 11 Paraden 31%, Poltrum 3 Paraden 25% und im Feld waren es für Erlangen Selin, Top-Torschütze mit 9 Toren, 2 7 Meter, Bissel und Jepson jeweils 6, Jepson 1 7 Meter, Schäfer 4, Kellner, Meschke, Musindi jeweils 2, Bauer und Viernhaber jeweils 1 Treffer. Für Coburg Krostanic 4-2, Kelm, Wafne, Zettermann 4, Schröter, Seemann jeweils 3, Bilek 2, genauso wie Nurusi und Spross.
So, dann gehen wir weiter. Leipzig gegen Minden, verrückte Sache eigentlich, gell? Weil steht 12-10 zur Pause, am Ende 24-21 für Leipzig. Und zwar jetzt schon die dritte Niederlage in Folge für GWD. Die scheinen ihre super Ausgangsposition jetzt wieder zu verspielen. Ja, wobei gegen Leipzig, da verlieren sie eigentlich in der Regel immer, weil gegen keinen Verein hat Leipzig so viele Bundesliga-Siege eingefahren wie gegen Minden. Und auswärts sind die Mindener Punktelieferant, haben nur 2 von 17 Auswärtsspielen gewonnen. Ja, nur der Tusem ist schlechter in der Saison. Aber jetzt sind die wieder auf einmal voll mittendrin im Abstiegskampf.
Ja, wobei ich es gar nicht mal so sehr an der Schwäche von Minden festmachen würde, denn Leipzig hat die Woche einfach gut performt. In beiden Spielen gute Leistungen gezeigt, auch vielleicht ein Stück weit, also ist eh eine Mannschaft mit einem guten Charakter, finde ich, mit einer guten Moral, einem guten Teamgeist und jetzt nochmal ein bisschen beflügelt durch Zuschauer in der eigenen Halle, nach dem doch sehr aufmerksamkeitsstarken Diskurs, den Carsten Günther da in den Medien verursacht hat mit seinem 13-Minuten-Monolog auf der PK vor 2-3 Wochen.
Ja, aber absolut zu Recht. Also ich finde es ja super. Wenn er sagt, hier ist keiner da, der es entscheiden kann, dann muss man auch mal mit der flachen Hand auf den Tisch hauen und sagen, hey, hallo, wir haben alles gemacht, jetzt entscheidet mal. Und zwar der entscheiden darf. Aber bisher, was willst du noch machen? Was ich halt bisschen verwunderlich finde, dass die Inzidenz ist höher in Leipzig als zum Beispiel in Flensburg. In Leipzig dürfen über 1000 rein, in Flensburg dürfen 150 rein. Das ist für mich, da hätte ich gerne eine einheitliche Regel. Ja, also jetzt ist ja in der kommenden Woche, so sieht's aus, überall Zuschauer wieder. Ja, aber da hätte ich halt gerne eine einheitliche Regel.
Ja, ich glaube, das ganze Land wünscht sich einheitliche Regeln und trotzdem sind die Situationen halt unterschiedlich in unterschiedlichen Regionen und vielleicht sind auch die Konzepte unterschiedlich. Ne? Mir ist es heute aufgefallen, bei Leipzig sitzen halt wirklich alle 20 Meter am Spielfeldrand sitzt ein, im ersten Moment sieht das aus wie ein Security-Beamter, der auf dem Stuhl sitzt und nicht zum Spielfeld schaut, sondern mit dem Rücken zum Spielfeld sitzt und du denkst, ja, das ist jetzt wie beim Fußball, der sitzt da, damit kein Flitzer aufs Spielfeld läuft, aber der hat tatsächlich in seiner Hand so ein Zettel oder so ein Schild, wo ein Kopf mit einer Maske abgebildet ist und er hat offensichtlich die Aufgabe, im Rahmen dieses Hygienekonzepts aufzustehen, in die 10. Reihe zu winken und mit dem Zettel darauf hinzuweisen, hey, hier bitte wieder Maske aufsetzen. Ne? Und ja, ist verrückt, aber offensichtlich hat Leipzig da eben extrem viel Aufwand betrieben, um ein stichhaltiges und sehr engmaschiges Sicherheitshygienekonzept zu entwickeln und das wird umgesetzt und deswegen haben sie sich mal so gefühlt subjektiv auch verdient, jetzt schon wieder mit, heute waren es glaube ich 1400 Zuschauern in der Halle zu spielen.
Ja, Rekordbesuch.
Ja, ganz genau. Die Statistik in dem Spiel haben wir natürlich auch für euch. Joel Bierlehm mit 13 Paraden und 38% gegenüber Semisch 9 Paraden 40% und Lichtlein 3 Paraden 21%. Und im Feld waren das für Leipzig Schikala 5-2, Larsen 5, Meier, Siebert und Witzke jeweils 4, Binder 3, Milosevic, Remke und Weber jeweils 1 Treffer. Für Minden die rechte Seite Gulliksen 7, Rambo 4, Meister und Pelivan und Richtzenhain, Strakeljan, also alle 4 mit jeweils 2 Treffern und dann noch Knorr und Semisch mit jeweils 1 Treffer. Semisch auch hier wieder ein Torwarttreffer. Ist er dabei?
Semisch ist dabei.
Aber wurde von mir nicht genannt, oder?
Den wollte ich wirklich nicht nennen.
Ich war kurz davor, ihn zu nennen. ärgerlich.
So, Stuttgart gegen Füchse. 25-28 gewinnen die Füchse in Stuttgart. Halbzeitstand 10-15. Also die Füchse, da ist ja Platz 4, das erkorene Ziel, habe ich jetzt gehört. Ja. Und in der aktuellen Verfassung, in der sie sich befinden, haben sie da auch richtig gute Chancen. Ja, ich finde ja auch, wenn man jetzt mal so die ganze Saison nimmt, ja, ist die Bundesliga-Saison so, naja, aber die internationale Saison war eigentlich echt gut, ja. Haben Top-Leistung gebracht, zum Beispiel Montpellier geschlagen und lauter solche Geschichten. Jetzt auch richtig gute Leistung dann in Stuttgart gebracht und sich da langsam, aber sicher nach oben gepetert wieder.
Ja, wir haben echt viel über die Füchse gesprochen in unserem wundervollen Podcast und haben auch gesagt, dass das Potenzial sehr hoch ist, dass das Talent sehr hoch ist, dass viele sehr starke Spieler allerdings in ihrer ersten Saison sowohl bei den Füchsen als auch in der HBL sind und dass wir uns da eigentlich schon auf die nächste Saison freuen. Trotzdem geht es für die Mannschaft jetzt in diesem Jahr wirklich noch um viel. Da ist noch geht es nicht zuletzt auch um Prestige und finanzielle Aspekte, wenn man international spielt oder eben nicht. Wir könnten jetzt auch wieder über die Torwartposition sprechen, welche Rolle das Torwartgespann mit der Konstanz über eine ganze Saison hinweg dann eben spielt, wie das zusammenhängt. In diesem Spiel haben sie es wirklich gut gemacht. Stuttgart ist zwar ordentlich gestartet, verspielt aber aus meiner Sicht kurz vor der Halbzeit, letzten so 25. bis 30. Minute, verspielen sie die wirkliche Chance hier, den Füchsen richtig auf die Füße zu treten und sind dann in der ganzen zweiten Halbzeit eigentlich ja im Rückstand und versuchen da noch was, verkaufen sich auch hinten raus ganz gut, aber kommen nicht wirklich für was Zählbares in Frage.
Glaubst du eigentlich, dass Stuttgart noch unten reinrutschen könnte?
Ich glaube es nicht. Aus zwei Gründen. Einmal ist es eine Mannschaft, die, auch wenn sie jetzt in der zweiten Saisonhälfte echt launisch daherkommen, trotzdem noch in der Lage sind, auf den Punkten den Charakter wirklich als Kollektiv auch auf den Punkt zu fokussieren, falls es nochmal notwendig wird. Und der zweite Grund ist, Jogi Witter saß heute wieder auf der Bank. Und das ist eben auch ein Teil der Wahrheit, warum sie in der zweiten Saisonhälfte deutlich weniger Punkte geholt haben als in der ersten, weil Jogi da halt erst angeschlagen gespielt hat und dann eben ausgefallen ist. Und Primoz Prost hat zwar ein paar gute Spiele gemacht, aber bei Weitem nicht so eine Konstanz und so eine Lebensversicherung und einfach auch so ein Matchwinner für Stuttgart, wie Jogi das eben schon ganz, ganz oft war, nicht nur in dieser Saison, sondern in seiner ganzen Stuttgarter Zeit. Prost macht heute auch 14 Paraden, ja, 34%, das ist eine sehr gute Leistung. Der angesprochene Milosaviev macht allerdings 16 Paraden und 39%. das heißt, es war eben da auch ein kleines Plus trotzdem für die Füchse wieder im Feld.
Ja, ich finde, eine Steigerung ja ist zum Beispiel auch bei Drucks zu sehen. Also Drucks ist für mich eigentlich so der Spieler, der haben wir ja schon drüber gesprochen, dass er körperlich sieht er echt so aus, als ob er noch nie so fit war, ne? Finde ich. Ja, und dann, dass er jetzt auch so der Kopf langsam wird von der Truppe. Ja, also so auch der Anführer. Also er wird auch ein bisschen lauter und er haut seinen Körper rein und alles Mögliche. Also ist schon so ein bisschen die Rolle, die man eigentlich auch von ihm dachte, dass er sie einnehmen soll, dass er das jetzt auch umsetzt. Für einen
Nationalspieler in seinem Alter ist das jetzt auch der Zeitpunkt, zu dem er am fittesten sein sollte mit Tokio und der Aussicht auf eine Olympiateilnahme da vor der Brust. Und er hat seine Verletzungspause offensichtlich gut genutzt, um auch körperlich da in Form zu kommen. Und ich würde es mir nur wünschen, weil wir Führungsspieler im Rückraum, fitte Führungsspieler im Rückraum, einfach nur sehr gut gebrauchen können für dieses Turnier. Und neben der Meisterschaftsentscheidung und dem Champions League Final Four und dem Kampf um den Klassenerhalt in der ersten Liga ist das für mich eben noch diese spannende Geschichte, die auf uns wartet, ist die Frage, wer fährt denn mit nach Tokio oder wer fliegt denn mit nach Tokio? Diese Kadernominierung, die dann eben bald ansteht. Weißt du wann?
Leider nicht. Aber ich finde es raus, bis zur nächsten Folge weiß ich.
So lange ja nicht mehr dauern, denke ich mir, oder?
Ja. Auf jeden Fall.
Also im Feld haben wir dann noch, um das vollständig zu machen, Christiansson mit 6-4, Lönn und Weiß mit jeweils 4 Treffern, Jerome Müller 3, Peschewski 3, Zieger 3, Rötlisberger und Wieling mit je einem Tor und für die Füchse Lindberg 7-3, Andersson und Wiede 5, beide, Drucks, Masenic jeweils 3, Freihöfer, heißt jetzt Freihöfer oder Freihofer? Jede Woche lese ich es anders. Freihöfer 2, genauso wie Holm und Michalzig mit einem Tor.
So, und dann kommen wir mal zur absoluten Überraschung an diesem Spieltag. Ja, nämlich Balingen schlägt die Löwen 32-30. Halbzeitstand führen die Löwen noch mit 15-12. Aber was da abgegangen ist, Wahnsinn. Und wenn man sich das mal anguckt, ja, die haben jetzt 28 Mal gegeneinander gespielt. Ja, das war jetzt das 29. Mal. Wir haben jetzt 29 Mal gegeneinander gespielt. Ja, und von davon ja, gab es 26 Mal den Sieger Rhein-Neckar-Löwen, einmal ein Unentschieden und jetzt den zweiten Sieg für Balingen. Verrückt, oder?
Es ist verrückt. Trotzdem habe ich es den Balingern irgendwie zugetraut in der Konstellation. Mit dem, was sie in den letzten Monaten gemacht haben, auf die Platte gebracht haben, in Verbindung mit dem, was den Rhein-Neckar-Löwen gelungen ist und vor allem in welchem Zustand sie dann sind. Und das ist auch körperlich, das ist in dem Spiel natürlich nochmal, gerade auf der Torwartposition, auf die Spitze getrieben worden. Ne? Dass dann Palika vor dem Spiel ausfällt, Katsigiannis während dem Spiel rausgenommen wird. Wobei ich habe jetzt gerade eben noch eine Headline gelesen, dass Klaus Gärtner schon leichte Entwarnung gegeben hat mit der Muskelverletzung von Katsigiannis. Sie dann eben mit David Späth das Spiel bis zum Ende spielen. Und das sind dann eben auch Momente, die du entweder nutzt gnadenlos oder verstreichen lässt. Und Balingen weiß, worum es geht. Die haben sich in dem kompletten Kalenderjahr 2021 in sehr guter Verfassung präsentiert und eigentlich alle Spiele, die zu gewinnen, also die sie gewinnen mussten und sollten, die haben sie dann auch geholt. Zwischendurch hier und da auch mal eine höhere Niederlage gehabt, aber dann halt immer in den Spielen, wo du sagst, okay, das waren jetzt nicht die Pflichtpunkte, die du brauchst für einen Klassenerhalt. Das einzige Ding, was sie wirklich nicht erfolgreich gestaltet haben, war eben das direkte Duell gegen die Eulen letzte Woche. Und jetzt haben sie aber die Reaktion darauf gezeigt, die richtige Reaktion, und haben wieder einen Abstand zwischen sich und die Eulen gelegt, einen kleinen. Und das bleibt.
Der letzte Sieg übrigens von Balingen gegen die Rhein-Neckar-Löwen war am 29. Dezember 2007. Danach gab es nur Niederlagen. Das musste mir mal geben. Ja. Also 20 Spiele danach nur Niederlagen. Ja, ihn jetzt, ausgerechnet dann jetzt in dem Spiel, feuert dann ein Ex-Löwe mit Vladan Lipovina, macht 7-8. Ja, der kam ja von Rhein-Neckar-Löwen dahin. Ja, der Einzige, der sich so ein bisschen wehrt, ja, ist Jerry Tolbrink. Und da muss man sich auch mal ergeben, ja, die Löwen sind jetzt 6 Spiele in Folge. 6 Spiele in Folge ohne Sieg.
Ja. Das ist schon, also wenn man das dem Spiel um Platz 3 gegen Plotzk nicht mit reinrechnet. Ja, also in der
HBL. Ja, also HBL-Spiele. Genau.
Sie führen hier bis kurz nach der Halbzeit, dann gelingt Balingen erstmalig Ausgleich und Führungstreffer. Dann ist in der 43. Minute noch ein Momentum mit Abutovic gegen Lipovina, Gesichtstreffer mit beiden Händen gegen den Kopf, rote Karte. Und sicherlich auch noch mit einem Faktor in der zweiten Halbzeit, dass es dann eben auch reicht für Balingen. Und wir freuen uns darüber. Also für die Löwen sicherlich ein bitteres Ding, auch ein Rückschlag in Sachen Europa. Allerdings für uns und den Kampf um Klassenerhalt natürlich brutal, brutal schön und spannend.
Absolut. Und wir haben auch einen Spieler, den Kapitän von Balingen, Jonas Schorch, der schätzt uns jetzt mal nochmal aus seiner Sicht ein.
Reden wir ja nicht so lange. Fragen wir Jonas Schorch.
Hallo Alex. Das Sport spielt manchmal echt verrückt. 3 Tage vor dem Löwenspiel verlieren wir noch das Spiel in Friesenheim, lassen uns dadurch aber nicht unterkriegen, auch wenn wir da wirklich eine sehr schlechte Leistung gezeigt haben. Schlagen wir dann in einem Spiel, wo wir krasse Außenseiter sind, die Löwen. Und ich denke, das zeichnet uns auch wirklich dieses Jahr aus, dass wir auch gegen große Mannschaften das Selbstvertrauen haben, da Punkte mitzunehmen. Zum Spiel. Wir sind relativ schnell 0-3 hinten, weil wir ein paar Freie liegen lassen, kommen dann aber wieder ran. Und ich denke mal, die erste Halbzeit war dann relativ auf Augenhöhe. Zur Halbzeit sind wir dann jedoch 3 hinten. Aber selbst in der Phase haben wir an den Sieg geglaubt und haben wirklich auch daran geglaubt, dass wir da was Großes erreichen können. Dann kommen wir sehr gut aus der zweiten Halbzeit. Ich glaube, wir machen einen 5-5-1-Lauf und sind auf einmal vorne. Und diese Führung haben wir dann im gesamten Spielverlauf auch nicht mehr hergegeben. Am Ende wird es zwar noch ein bisschen knapp. Wir waren mit einem vorne kurz vor Schluss und konnten dann zum Glück einen Abpraller gewinnen. Und dann war der Sieg uns nicht mehr zu nehmen. Also insgesamt natürlich ein sehr wichtiger Sieg um den Klassenerhalt. Und wir waren mega happy, dass wir so Big Points gegen die Löwen erzielen konnten.
Danke, Jonas Schorch. Liebe Grüße nach Balingen. Weiterhin viel Erfolg und ein spannendes Saisonfinale.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und wenn sie die Big Points nicht holen, die holen ja Punkte gegen Magdeburg, gegen die Rhein-Neckar-Löwen, Balingen, sondern dann würde es ja schon ganz anders aussehen. Aber wir gucken nochmal auf die Statistik von dem Spiel, dann gehen wir dann eins weiter, weil zu den ihrem härtesten Verfolger.
Ganz genau, also wir machen es vollständig. Ruminski 7 Paraden, 28%, mit Jensen im Gespann 5 Paraden, 29%. Für die Rhein-Neckar-Löwen eben Grazigianis mit 6 Paraden, 33% und Spät mit 5 Paraden und 20%. Und im Feld haben wir dann für Balingen Lipovina 7, Strohsack 5, Notdurft, Widerstein jeweils 4, Thoman 3-3, Becciri, Kivilovicius, Saueressig jeweils 2, Ruminski, Deuter, Schorch und Zintel jeweils 1 Treffer. Für die Rhein-Neckar-Löwen Tolbring 9-1, Lukas Nilsson 5, Kirkelücke und Kohlbacher jeweils 4, genau wie Schmid, Lagergren und Feigl 2 Treffer. Die Zeitstrafenstatistik ist vielleicht noch ganz interessant für die Statistikliebhaber. Es gibt nur 2 Strafminuten für Balingen und 10 für die Rhein-Neckar-Löwen. Und weil es die Rhein-Neckar-Löwen gerade betrifft, nochmal ein Side-Fact, den ich so cool fand, jetzt auch wieder bezogen aufs Pokalfinal vor. Die Löwen selber hatten einen coolen Post auf Instagram, auf dem sie 2 Bilder posten. Auf dem ersten Bild ist Isaias Guardiola am Boden zerstört, mit dem Handtuch über dem Kopf, nachdem die Löwen 2019 oder Anfang 2020, muss es gewesen sein, ausscheiden aus dem Pokal. Und auf dem zweiten Bild, wenn du nach rechts swipest, siehst du ihn, wie er mit Lemgo genau diesen Pokal, wo er eigentlich ausgeschieden war als Spieler der Löwen, dann eben als Spieler der Lemgo dann in die Luft streckt und feiert. So verrückt und kurios kann Sport auch sein durch diese komischen Verschiebungen durch die Corona-Pandemie.
Es war bei Gedeon Guardiola. Genau. Ja, Isaias war ja schon da in Lemgo und Rede ist ja von Löwen zu Lemgo gewechselt.
Kreisspieler. Richtig so.
Ja.
Perfekt. Kann ich die beiden auch mal auseinanderhalten. Wir gehen zum nächsten Spiel.
Jo, und zwar zu Essen gegen die Eulen, Ludwigshafen. Essen war ja schon klar, stand da als erster Absteiger fest. Ja. Konnte eigentlich befreit aufspielen, haben es auch am Anfang getan. Ja, führen zur Pause 16-13 gegen total verunsicherte Eulen. Aber die drehen dann das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten und holen sich dann ein 29-27. Und da war ja schon Wahnsinn eigentlich, dass die Eulen waren so fokussiert, fand ich, auf Zechel, ja, dass sie alles andere vergessen haben. Ja. Die haben teilweise mit 2, 3 Mann sind die am Kreisläufer gestanden und haben probiert, Zechel zuzumachen. Und das war dann gefundenes Fressen für Schlagwürfe von Justin Müller, von Eli Morante, der tolle Hüftwürfe rausgelassen hat. Noah Bayer wirft 8 Tore in der ersten Hälfte. Also eigentlich lief alles für Essen. Ja, nur sie haben halt, wie immer, altes Lied in der Saison, nicht hoch genug geführt. Und dann kommt Henrik Wagner, der in der ersten Halbzeit 0 von 4 wirft. Und im zweiten Durchgang macht er 11 Tore und dreht eigentlich so fast das Spiel im Alleingang. Also
bei mir stehen 10 hier, aber 10 oder 11 in einer Halbzeit ist auf jeden Fall eine Menge. Und das ist aus Essener Sicht leider irgendwie ein ordentliches Déjà-vu. Ja. Ich glaube, es ist ihnen leicht gefallen, sich nochmal trotz des feststehenden Abstiegs voll zu motivieren, weil auch sie vor Zuschauern spielen durften und da auch wirklich eine tolle Stimmung hatten in der Sporthalle am Hallo.
Ja, da war Laola zu spielen, das war traumhaft.
Genau.
Ja, Laola ging da durch, herrlich. 500 Zuschauer waren da, also, und die haben echt eine tolle Stimmung reingezaubert. Danke dafür.
Also es war echt schön zu sehen in allen Hallen, aber speziell auch in der Halle für mich, weil ich ja selber auch mal eine halbe Saison zumindest im Insolvenzjahr von TuSEM da als Spieler gespielt habe. Und das war einfach schön, da wieder Zuschauer zu haben. Und mich hätte es auch persönlich für Essen gefreut, wenn sie jetzt, oder auch für die letzten Spiele freut es mich, wenn sie nochmal 1 oder 2 Punkte irgendwo mitnehmen und sich da belohnen können für wirklich eine tolle Saison. Trotzdem für uns als diejenigen, die mit der Liga eben dann auch mitfiebern, ist das natürlich schon, wir hatten ja letzte Woche auch das Restprogramm der Eulen und Baling miteinander verglichen und da hatten wir sicherlich auch beide im Sinn, dass die Eulen in Essen gewinnen und die sind wirklich auf ihre Mission geht weiter und das ist schon krass jetzt die Statistik der letzten 7 Spiele, 5 Siege, ja. Das ist schon verrückt, wo sie sich wahrscheinlich selber auch schon fragen werden, ey, Moment mal, was machen wir jetzt, warum haben wir das nicht schon früher gemacht, dann würden wir vielleicht ganz woanders stehen. Die sind jetzt mental und aber auch nur über Mentalität geht es auch nicht, das hängt natürlich auch spielerisch ordentlich damit zusammen, sie sind einfach gut drauf aktuell, das kann man nicht anders sagen. Für mich ein Schlüssel übrigens
in den letzten 10 Spielen,
für mich ein Schlüssel übrigens auch Dominik Mappes, der wirklich gut spielt.
Ja, absolut. Ja, und aus den letzten jetzt 11 Spielen, ja, also seit April, haben die 16-8 Punkte geholt. Magdeburg übrigens im gleichen Zeitraum 10-10 Punkte. Ja, also nur mal das zur Einschätzung. Ja, das ist schon absoluter Wahnsinn, was die Eulen da hinliefern. Und wir haben den 11-fachen Torschützen, Henrik Wagner, der hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt, die wir aus seiner Sicht, wie er aus seiner Sicht das Spiel gesehen hat.
War das eine richtig gute Stimmung und auch sehr laut in der Halle. Das freut einen natürlich wieder als Handballer vor Zuschauern spielen zu dürfen und so kann es natürlich weitergehen. Zum Spiel, ich glaube, wir sind relativ schwierig ins Spiel gestartet. Wir hatten ein bisschen Probleme in der Abwehr, haben in der Abwehr einfach den einen Schritt zu wenig gemacht, um unseren Nebenmann zu helfen. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Wir haben diesen einen Meter, diesen Schritt mehr gemacht, haben unsere Nebenleute unterstützt und haben in der Seitwärtsbewegung richtig gut gearbeitet. So sind wir dann besser in die Abwehr gekommen in der zweiten Halbzeit und dann hat unsere Torhüter auch einfach ein anderes Bild und hatten es dann leichter als in der ersten Halbzeit. Und im Angriff haben wir uns in der ersten Halbzeit auch sehr schwer getan. Die bewegliche Abwehr von den Essenern stand ziemlich gut. Wir hatten da relativ wenige Lösungen. Da haben wir versucht, nochmal in der Halbzeit dann uns nochmal zu finden, darüber zu reden und einfach den Kopf nochmal frei zu bekommen. Das haben wir dann gut geschafft, haben auch nochmal das, manchmal das Tempo ein bisschen rausgenommen, dass wir nicht dieses Tempo von Essen mitgehen. Und dann haben wir, glaube ich, noch ganz gute Lösungen gefunden im Angriff. Mappes und Mappes vor allem hat es dann gut gesteuert und ich glaube, insgesamt war das dann schon ein verdienter Sieg und wir freuen uns natürlich total, weil es einfach unfassbar wichtig war, um den Kampf, im Kampf um den Klassenerhalt. Und ja, so kann es weitergehen.
Danke, Hendrik Wagner, nach Friesenheim, nach Ludwigshafen.
Ja.
Wir haben noch die Statistik zu dem Spiel. Fangen wir auch hier mit den Torhütern an. Dietrich mit 12 Paraden, 32%. Und für die Eulen Tomowski und Skov mit jeweils 4 Paraden, 26 bzw. 21%. Im Feld für Essen Bayer 8-4. Ich glaube, alle 8 auch in der ersten Halbzeit. Firnhaber, Ignatov, Müller jeweils 4, Maldonado 3, Zechel 2, Klingler und Kluth jeweils 1 Treffer. Und für die Eulen Ludwigshafen habe ich 10-3 bei Wagner hier stehen in der Statistik. Mappes 4, Remlinger 4, Falk, Neuhaus, Vajulin jeweils 3, Dietrich und Medeb jeweils 1 Treffer. Und auch hier nochmal ein Blick auf die Zeitstrafen, weil das auch ein Teil der Wahrheit ist, warum Essen das halt nicht über das ganze Spiel bringt. Sie haben 16 Strafminuten gegenüber 10 Strafminuten für die Eulen und haben dann halt auch ja, ein bisschen viel in Unterzahl dann da im Feld gestanden und das war sicherlich auch mit einem Faktor, warum sie das dann eben in der Mitte der zweiten Halbzeit dann das Momentum auf die andere Seite rüberkippt. Das war das eine Spiel am Samstag. Und dann haben wir noch 5 am Sonntag.
Ja, und da ging es weiter mit Flensburg gegen Hannover. Die gewinnen 28-24 und zur Halbzeit 13-11. Und ja, die SG, sie marschiert weiter. Und das ist schon Wahnsinn, dass die mit ihrer Bilanz nicht Tabellenführer sind, sondern immer noch der THW Kiel vorne ist. Aber das ist schon absoluter Kracher, finde ich, ja, was da abgeht. Ja, und auch gegen Hannover, man, die tun sich schwer, wenn die kommen auf der letzten Rille daher. Teilweise, ja, wenn man sieht, wie sich da schleppen, dann ein Rött und ein Gottfriedsson, die wirken echt müde. Ja, Sjögaard hat gar nicht gespielt in dem Spiel, weil der Leistenprobleme hat. Also das ist schon Wahnsinn. Und Hannover, für die sollte es eigentlich ein bisschen Frustbewältigung sein, aber die sind echt schon wieder so nach diesem unglücklichen Pokal-Halbfinale aus mit einer echt diskutablen roten Karte gegen Fabi Böhm, haben die sich ja direkt in den Bus gesetzt und wieder nach Hause gefahren. Und haben sich dann gestern wieder im Bus gesetzt, nach Flensburg gefahren und haben dann da das Spiel gespielt. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt so clever war, weil die waren auch am Donnerstag, sind die ewig im Stau gestanden vor dem Halbfinale. Also ob das jetzt so gut ist, ich meine, da hätten wir vielleicht so mal ein Teambuilding machen können oder da oben bleiben oder keine Ahnung was, vielleicht sagen, okay, lange Saison, mal durchatmen. Aber ob man das jetzt alles, Frustbewältigung im Bus, finde ich jetzt nicht so sexy sozusagen. Ja, und Flensburg, denen ist es alles wurscht, die marschieren einfach weiter, gell?
Ja, die, wie du schon gesagt hast, man sieht auch da den Zeitpunkt der Saison an. Das ist echt nicht nur leicht, dieses physisch und mental zu leisten, sondern auch so eine Serie drückt auch. Ja, wenn du so lange gewinnst und nicht verlierst, dann wird das natürlich, ist es immer weniger selbstverständlich, dass es dir so leicht von der Hand geht, die Gegner zu dominieren. Und das hat man jetzt dieser Woche eben zweimal gesehen bei Flensburg, dass sie in der ersten Halbzeit auch in Rückstand liegen und das nicht so leicht von der Hand geht und dass sie dann wirklich sich selber da am Schopf packen, um das Ding dann auch rechtzeitig wieder in eine andere Richtung zu bringen. In dem Spiel haben sie einen Sieggaranten zwischen den Pfosten stehen mit Bergerud, der da, ich meine, lass mich kurz nachschauen, 15 Paraden, 38%. auf die Platte zaubert. Ebner ihm gegenüber mit 13 Paraden, 32%, nicht viel nachsteht. Trotzdem aber ist das natürlich für Flensburg zu Hause immer ein gutes Zeichen, ein gutes Spiel, wenn der Keeper gut hält, weil dann auch der ein oder andere Gegenstoß und leichte Treffer damit in Verbindung steht. Und das dann natürlich auch ein bisschen Kraft spart. Ich finde es...
Für Domenico finde ich das ja unfassbar hart, gell? Weil der spielt eine Bombensaison. Gell? Und dass wir dann sich so wenig belohnen dafür, ist es echt schade für ihn. Gell? Und auf der anderen Seite, Bergerüth, dem wird man eigentlich, der verlässt ja eigentlich den Verein, weil nächstes Jahr kommt der Möller und Buric ist dann das Torhüter-Duell. Ja, dann wird ihm ja noch mit Fritz gedroht, scheißegal, dann sieht man mal was der Junge für einen Charakter hat, ja, und wie der sich reinpfeffert, und das finde ich ja auch cool.
Ja, also das hat man ja auch schon, ich weiß nicht, ob wir es besprochen hatten, aber es wurde auf jeden Fall in der Konferenz letzte Woche ordentlich auch besprochen. Die Situation, dass Fritze wirklich nur als Backup und für den Fall, dass Bergerüth sich verletzt, verpflichtet wurde und sie eben ihm das volle Vertrauen aussprechen und einfach hier auf Nummer sicher gehen wollen, wenn ihm eben so etwas passiert, wie es jetzt Buric passiert ist mit einer gebrochenen Hand. Das kann immer irgendwie passieren, und für den Fall wollen sie eben nicht dann nur mit Nachwuchstorhütern dastehen und um die deutsche Meisterschaft kämpfen. Und das sieht man auch.
Ich will den jetzt aber bei dem 7-Meter sehen oder sowas.
Alle wollen das sehen. Und das ist ja auch schön, dass das nochmal so ein Thema wird. Aber ich finde es auch eben gut von Mike und Marc, also Mike Machulla und Marc Bull, dass sie eben das auch, eben dann auch zum Ausdruck bringen. Und nicht, es geht nicht um den Show-Effekt von der Verpflichtung von einem 46-jährigen Veteranen, sondern es geht darum, hier das professionell durchzuziehen. Und eben auch dem Torwart, der da ist und der die ganze Saison gearbeitet hat und der noch aktiv Profi ist und fit ist, dem halt den Rücken zu stärken. Und das dankt er auch, dass er dann eben, dass er die 60 Minuten durchspielt, wenn er gut spielt, das dankt er ihm dann auch mit 15 Paraden und 38%. Und dann passt das auch alles. Ja. Und wenn es dann hinten raus irgendwie nicht mehr so relevant oder kritisch ist, oder wenn Bergerüth dann eben mal nicht zweistellige Paraden hat und auch mal einen schwächeren Tag hat, dann werden wir Henning Fritz garantiert auch noch sehen können. Da können wir uns alle drauf freuen. Da bin ich mir...
Worauf wir uns jetzt freuen, ja, bei dem Spiel, ist nämlich unsere allseits beliebte, exorbitant hervorragend vorgetragene Taktiktafel vom Erfinder des Playbooks, vom Taktikexperten der HBL, Jörg Lützelberger.
Die folgende Taktiktafel wird präsentiert von der Taktiktafel von MyTactics. Deine persönliche Taktiktafel, individuell in deinem Style.
So Jörg, Taktiktafel. Dann leg mal los, was hast du da gefunden?
Letzte Woche mit der Taktiktafel die Tusem Essen geehrt für eine gute Leistung. Und ähnlich können wir sie eigentlich auch bei Hannover machen. Ohne dass sie jetzt in der Tabelle besonders glänzen oder total glücklich sind mit ihrer Saison, haben sie uns viel Spaß gemacht in dieser Saison. Das kann man nicht anders sagen. Die Handschrift von Carlos Ortega und auch vom scheidenden Co-Trainer Iker Romero, der in Bietigheim anheuert in der zweiten Liga zur neuen Saison. Die ist erkennbar und es sind immer wieder schöne Geschichten dabei. Und heute habe ich eben eine Sache dann genommen, einen Angriff, ein Tor von Vincent Büchner zum 24-21. Das ist jetzt keine spanische Schule oder so, das haben wir jetzt wirklich schon von mehreren Teams gesehen. Ich habe es auch in anderen Ligen schon gesehen. Es ist allerdings trotzdem etwas, was jetzt nicht so alt ist im Handball. Und zwar ist es eine besondere Form des Einlaufens des Außenspielers. Wir haben ja schon festgestellt, dass die Außen ganz viele neue Aufgaben bekommen haben in den letzten Jahren. Bei Weitem nicht mehr nur in der Ecke stehen, sondern da ganz andere Anforderungen an sie gestellt werden. Und in der Situation bereitet Hannover eine Handlung vor, die aussieht wie so eine absolute Standardhandlung. Ja, Mittelmann holt den Kreisläufer von der rechten Seite, der Kreisläufer bekommt den Ball, spielt ihn zurück, Raum links, läuft dann auch auf die linke Abwehrseite und dadurch wird der vierte Verteidiger, der Innenverteidiger, isoliert und wird vom neuen Rückraum Mitte, vom ehemaligen Rückraum rechten, Zechte, der jetzt über Rückraum Mitte anläuft, dann isoliert angegriffen. Soweit so standardisiert, sehr bekannt. Ja, Kreisläufer holen, Isolation vom neuen Mittelspieler gegen den Innenverteidiger. In dem Fall ist das Duell Zechte gegen Goller. Und dann läuft eben Vincent Büchner von links außen nicht möglichst hinter den Abwehrspielern rein. Und er läuft aber auch nicht ganz hoch hinter den Rückraumspielern ein, sondern das Besondere ist, dass sein geplanter Laufweg zwischen, also dieses 1 gegen 1 Duell kreuzt. Er läuft zwischen Goller und Zechte mit hohem Tempo durch und dann hat eben Zechte die Entscheidungsgewalt, gibt er Büchner den Ball oder geht er selber weiter? Zur Hand dann wahrscheinlich als Linkshänder. Mhm. Und in der Situation gibt er eben Büchner den Ball und der kommt mit einem so hohen Tempo gegen den praktisch stehenden Goller, dass er eben, obwohl er im körperlichen Duell natürlich total unterlegen ist, aber er bringt Speed mit und er kommt nicht aus dem Sichtfeld von Goller, sondern aus der Blindside quasi, also Goller kann ihn wirklich nicht gut sehen, bekommt vielleicht nicht mal ein Kommando von seinen Mitspielern. Und dann schneidet er vor Goller herum, bekommt aber den Ball und kann dann durch die Lücke zwischen 4 und 5, also zwischen Goller und seinem Halbverteidiger, sich durchtanken, macht das Tor und Goller kriegt sogar noch eine Zeitstrafe obendrauf. Und das wäre meine Frage an die Hörer des Podcasts, weil mir selber ist noch kein Name für diesen Laufweg oder für diese Art der Auslösehandlung bekannt. Wie nennen wir das? Das würde mich, die Frage, die ich mir selber gestellt habe, ist das jetzt ein Kreuzen? Aber wenn, dann kreuzt er ja vorne herum, ja, und nicht hinter Zechte. Er läuft ja vor Zechte lang. Nennen wir das Schneiden? Da wäre ich immer neugierig, ob das vielleicht einige unserer Hörer, die selber als Spieler oder Coaches unterwegs sind, in ihrem Team spielen, vielleicht da einen Namen für haben oder mir sagen können, welche Beschreibung, welche Bezeichnung, welche Vokabel deren Trainer dafür benutzt hat. Würde mich wirklich mal interessieren. In jedem Fall ist das eine Handlung, die ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, die letzten, ich sag mal, 2-3 Saisons und die mit ballsicheren und 1-1 freudigen Außenspielern sicherlich auch immer wieder Sinn macht, um die Innenverteidiger da vor knifflige Aufgaben zu stellen.
Also ich würde es hoher Einläufer nennen. Also nicht flacher Einläufer, sondern auch hoher Einläufer. Ja,
ich nenne aber den hohen Einläufer, und das machen, glaube ich, viele andere auch, schon den Einläufer, also den Laufweg des Außenangreifers, der weit hinter den Rückraumspielern lang geht. Also wenn man es so macht, dann ist es ein Einläufer, ein mittlerer Einläufer und ein hoher Einläufer. Mittlerer Einläufer,
ein halb hoher Einläufer.
Vielleicht. Mal schauen, was unsere Hörer sagen. Schreibt uns gerne eine Nachricht oder schickt uns eine Voicemail. Wir sind neugierig, wir nehmen das beim nächsten Mal hier mit rein.
Wunderbar, dann sage ich danke für diese Taktiktafel und dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel, oder?
Ganz genau.
Und zwar kommen wir zum frisch gebackenen Pokalsieger, dem TBV Lemgo. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, und die lassen sich auch in Nordhorn nicht hängen, führen zur Pause schon 18-10 und am Ende steht ein 32-25. Also man merkt es ähnlich wie bei Magdeburg, die auch haushoch gewonnen haben nach ihrem Pokaltriumph. Vollgetankt spielt sich's besser. Und man muss ja sagen, für Lemgo war es schon das 11. Pflichtspiel im Mai oder seit Mai. Die ist auch ein straffes Programm, was sie da hinlegen. Jetzt in dem Spiel fand ich jetzt Finn Hangstein, der den Verein verlässt, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Teuerkauf war nicht dabei, hat gefeiert auf der Couch, ja, hatte noch die Medaille um, T-Shirt an. Ja, ich weiß nicht, ob er das schon mal ausgezogen hat in letzter Zeit. Ich hoffe es für seine Frau und seine Familie, dass er es getan hat. Ja, aber ansonsten Hut ab, TBV Lemgo. Ja, also man könnte jetzt auch sagen, die haben jetzt gefeiert. Wobei, wenn ich die Stimme von Flo Kehrmann gehört habe, dann hat man schon gemerkt, dass da das eine oder andere Lied gesungen wurde und das eine oder andere Getränk getrunken. Also deswegen nochmal Respekt an den TBV Lemgo und auch jetzt für die Leistung in Nordhorn.
Ja, ich glaube, sie haben kein einziges Training gemacht. Ich glaube, sie haben einfach wirklich sich dann zur Abfahrt getroffen, einen Satz frische Trikots bekommen, bei der Erwärmung versucht, gewissenhaft vorzugehen und sich dann nicht zu verletzen. Und das hat, glaube ich...
Aber wie war das denn bei dir? Du hast ja auch einige Pokale gewonnen in deiner Karriere. Ja, wenn ihr danach ein Spiel gespielt habt oder... gab es dann, dass ihr so...
Ich kann mich erinnern, dass wir schon mal vor Saisonende auf Mallorca waren und dann noch ein oder zwei Ligaspiele hatten, in denen es für uns um nicht mehr so viel ging. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass ich wirklich aus einer 2-3 Tage dauernden Party ohne eine einzige Trainingseinheit in ein Bundesligaspiel gegangen bin. Daran kann ich mich nicht erinnern. Trotzdem hat man halt gesehen, was das wahrscheinlichste Ergebnis ist, wenn eine Mannschaft für den Spaß und mit einem ganz, ganz positiven und guten Gefühl und einem riesigen Kollektiv an den Start geht, gegen eine Mannschaft, die einfach Handball spielen muss und die dieses Spiel gewinnen muss. Und das ist der große Unterschied zwischen gewinnen wollen und können und dürfen und zwischen gewinnen müssen. Den haben wir dann eben in dem Spiel gesehen. Das war relativ früh, so ab der 10. Minute hat das angefangen, dass Lemgo sich da absetzt, hat sich noch relativ schnell abgesetzt. Und es war zur Halbzeit im Prinzip schon klar, dass Nordhorn nicht mehr wirklich rankommen wird. Und sie schaffen es ja auch nur, die zweite Halbzeit maximal da ausgeglichen zu gestalten. Wir haben im Tor, ja.
Aber ich finde ja, da wächst ja ordentlich was zusammen in Lemgo. Ja, jetzt haben sie ja auch noch Hutecek geholt, also eins der größten Talente im Rückraum, Österreicher. Also das ist schon, also ich finde, es entwickelt sich was beim TBV. Ja, und das ist eine coole Sache. In Nordhorn muss man jetzt leider so sagen, da wird es sehr, sehr schwierig, jetzt die Klasse zu halten. Ja, also da muss jetzt schon ein mittleres Wunder her. Aber ich sehe da leider schwarz für die HSG.
Ja, das sehe ich auch so. Und was man einfach, wozu man dem TBV einfach gratulieren kann, ist, dass dieses Konzept, das sie jetzt seit einiger Zeit, seit mehreren Jahren fahren, voll aufgeht, weil sie wirklich Verpflichtungen machen, die sich andere nicht trauen, mit Van Olfen, mit den Guardiolas, Spieler zu verpflichten, die eine riesige Erfahrung mitbringen, die aber auch, das muss man einfach so sagen, über ihrem maximalen Zenit schon drüber weg sind. Und der TBV sagt aber wirklich ganz konsequent, das nehmen wir, das wissen wir. Und wir wollen diese Qualität und wir wollen diese Erfahrung haben, wir wollen diese Spieler auch im Kader haben, weil sie eben nicht weit über die eigene Leistung hinaus andere Spieler führen, andere Spieler entwickeln. Und wir haben eben genau auf der anderen Seite des Kaders auch ganz viele junge, talentierte Leute, die eben genau das dann, die davon dann profitieren können. Und ich weiß aus eigener Erfahrung als Coach, du kannst super viel mit deinen Spielern sprechen, du kannst super viel mit denen trainieren, du kannst denen ganz viele Videos zeigen. Wenn die aber jetzt zum Beispiel in der Abwehr einfach einen Hasen neben sich stehen haben, der im richtigen Moment auch mal an der Schulter drückt und dich als junger Verteidiger in den richtigen Raum reinschiebt, dann lernst du viel schneller, wann es wichtig ist, wo zu stehen in der Abwehr. Und das kannst du als Trainer nicht alles von der Seitenlinie, zumindest nicht so schnell hinbringen. Und da sind diese, vielleicht ist es auch das, was TuS Essen ein Stück weit gefehlt hat, weil sie ja auch konsequent, vielleicht auch aus finanziellen Gründen, aber sie haben ja auf jeden erfahrenen Spieler, sie haben ja keinen einzigen richtig erfahrenen Spieler drin. Sie haben ja keinen, nicht für die Abwehr, nicht für den Angriff, keinen richtigen routinierten Hasen, der Bundesliga-Erfahrung hat, der solche Schlachten schon geschlagen hat, der halt auch in der letzten Viertelstunde da mal die eine Aktion setzt, oder es können ja so viele Kleinigkeiten sein, die dann den Ausschlag geben. Und das ist einfach ein Konzept, was Flo Kehrmann mit dem TBV fährt, dass er sagt, er will diese 2-3 Spieler im Kader haben, die wirklich richtig, richtig was gesehen haben in ihrer Handballkarriere und davon profitieren. Und das ist jetzt voll aufgegangen. Also gerade was die Guardiolas defensiv da auf die Platte zaubern, das, wenn man da sich vorstellt, dass die so rot-orange Trikots anhaben, dann hätte man manchmal denken können, das ist die spanische Abwehrformation, die da steht, so beweglich und agil, wie die vor den Kreisläufern im 2-2, hoch-tief, tarnen, täuschen, Bälle klauen, sinken, fallen, Offensivfoul, blocken, Blockspiel, Zusammenspiel mit dem Torwart. Also das ist schon wirklich geil anzusehen, was sie da dann auch im Finale gegen Melsungen gemacht haben. Ja,
macht richtig Spaß.
Und das kriegst du halt nur mit Leuten Anfang 20 nicht so hin. Das muss man halt dann auch sagen einfach. Ne? Klar spielen die nicht 38 Spiele in der Saison auf dem Niveau, diese Spieler. Aber musst du ja auch nicht, wenn du in Lemgo spielst. Ja, die spielen ja nicht um die Meisterschaft, wissen sie ja vor der Saison schon. Und von dem her, Hut ab, TBV, und großen Glückwunsch zu...
Nächstes Jahr international.
Stimmt, ist das so?
Ja, ist so.
Erklären.
Pokalsieger. Pokalsieger spielt
auch. In welchem Wettbewerb?
Pokalsieger spielt diese Europa League. Euro League.
Also das, was Magdeburg gerade gewonnen hat.
Ja.
Genau, ja.
Genau.
Super. Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Machen wir es vollständig, damit der Service auch komplett ist. Wir haben bei Nordhorn im Tor Ravensbergen 12 Paraden 30%, Burmeister 2 Paraden 28%, für Lemgo Johannesson 6 Paraden 31%, Zecher 5 Paraden 29%. Und dann im Feld für Nordhorn Stegefell 7-6, Kalafut mit Karl jeweils 4, Folicek 3, Pöhle 2, Midema, Ravensbergen, Terwolbeck, Torbrügge und Weber jeweils ein Treffer. Weber dabei vom Strich. Mit Ravensbergen wieder ein Torwarttreffer. Ist er dabei? Der ist auch dabei.
Dabei.
Ja gut, wahrscheinlich habe ich keinen Treffer gesetzt. Für Lemgo im Feld der ebenfalls wechselnde Bayerns. Bayerns und Hangstein. Bayerns wechselt nach Hamburg. Wohin geht Hangstein? Steht das schon?
Ich glaube Aue.
Okay, interessant. Bayerns 6, Hangstein 5, Schagen und Simak 4, Edison 3-3, Guardiola Villaplania 3, Cederholm 2, Reimann 2, Geis, Tim und Zerbe 1. Übrigens für Marcel Tim freut es mich auch, den Jungen habe ich, als er 13 war, vom CVJM Oberwil nach Gummersbach in meine C-Jugend gelotst. Den musste ich fast noch überreden. weil er noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was er denn machen könnte eines Tages im Handball mit seinen Voraussetzungen. Der hat bis dahin nur auf rechts außen gespielt. Da habe ich gedacht, guck mal, wie groß du bist. Wir versuchen es mal am Kreis. Und jetzt hat er den DFB-Pokal gewonnen. Das habe ich selber nicht geschafft. Zweimal im Final Four, einmal im Finale und das gegen Kiel verloren. Er hat sich diesen Titel geholt. Das macht mich extrem glücklich, wenn einer der ehemaligen Schüler dann etwas erreicht, was ich selber als Spieler gar nicht schaffen konnte. Sehr, sehr coole Geschichte. Was haben wir noch?
Hangstein geht nach Eisenach. Achtung. Ja, also dann gehen wir weiter. Nächstes Spiel. Jo, wieder ein Derby, Hessen-Derby diesmal, Melsungen gegen Wetzlar. Also war Frustbewältigung für die MT oder ein bisschen Balsam. Gewinnen 30-28, führen zur Pause 17-15. Ja, gestützt auf einen starken Silvio Heinevetter, aber richtig Aufsehen gesorgt hat eigentlich ein Post von Frau Braun vor dem Spiel. Ja, wir hätten gern den Pokal im Gepäck gehabt. Ich habe vieles nicht verstanden, was in diesem Finale oder in diesem Spiel abgegangen ist. Wir werden das aufarbeiten und unsere Schlüsse daraus ziehen. Und wenn ihr gute, bezahlbare Verbesserungsvorschläge habt, dann meldet euch bitte. Aber ihr müsst auch dran gemessen werden. Also hast du einen Verbesserungsvorschlag für die MT, der bezahlbar ist und gut?
Das Blöde ist, mein Verbesserungsvorschlag für die MT, der kostet wahrscheinlich gar nichts. Der ist aber auch nicht zu kaufen. Hm. Und zwar ist es ein Kollektiv. Ich sehe bei dieser Mannschaft nicht das leidenschaftliche Kollektiv. Ich vermute aus der Entfernung, ist wie gesagt eine Ferndiagnose, aber dass da zu viele Spieler zu wenig an die Gruppe und an die Werte im Sport und an die Gemeinschaft glauben, vielleicht zu viel an eigenen Themen arbeiten. Das kann ich alles von außen nicht sehen, aber wenn ich auf das Spielfeld schaue und gerade auch auf dieses Finale gegen Lemgo schaue, dann hast du einfach eine Mannschaft gesehen, bei der alles passt, ja, bei der jeder... Und übrigens auch, als sie hinten lagen, und gerade als sie hinten lagen, weil Melsung ist ja super in dieses Spiel gestartet. Ja, und, aber in Lemgo, du hast keine zweifelnden Gesichter gesehen, du hast keine hängenden Köpfe gesehen, du hast keine Spieler gesehen, die irgendwie mit sich selber unzufrieden sind oder zu viel über ihre eigene Aktion nachdenken, sondern du hast wirklich einen guten Sport von einer guten Sportmannschaft gesehen, die einfach mental und als Gruppe gut drauf waren. Und bei
Melsung
fehlt mir qualitativ. Das Einzige, was man sich natürlich fragt, ist, muss man Timo Kastening und Tobias Reichmann auf rechts außen haben in der Kaderplanung. Aber wenn man es kann, okay, dann hat man halt zwei gute Rechtsaußen. Aber vielleicht sind auch solche Sachen Dinge, die dann zu der einen oder anderen Unzufriedenheit führen. Ich weiß es nicht. am Ende des Tages sollte man einen Kader versuchen zusammenzustellen für die Zukunft. Übrigens inklusive Trainer. Auch da habe ich das Gefühl bei Melsungen, dass die Chemie in welcher Form auch immer, ich weiß, das ist ein Gefühl.
Die stimmt ja nicht. Also, weißt du, was ich heute hatte? Ich hatte heute das Spiel mir angeguckt, ja. Ich habe heute mir das Spiel angeguckt und dann nimmt eine Auszeit und man hat das Gefühl, die Hälfte hört nicht zu und er sagt eine Handlung voraus und wenn die Auszeit zu Ende ist, sagen sie, pass auf, wir spielen jetzt das und das. Und das ist was anderes, als der Trainer gesagt hat. Also so gefühlt war das. Ja? Aber was jetzt auch so eine Geschichte ist, was ich denke, ist, dass vielleicht sogar diese Niederlage im Finale die Mannschaft jetzt zusammenschweißt, weil jetzt haben sie was sie verbindet, was sie vorher nicht hatten, nämlich Schmerz. Ja, diese schmerzliche Niederlage, die hatten vorhin eigentlich nichts. Es war ein zusammengekaufter Haufen und sie hatten nichts, was sie verbindet. Und jetzt haben sie diesen Schmerz, dass sie ein großes Finale verloren haben. Und das verbindet jetzt, also dieses Gros von dieser Mannschaft. Und ich glaube, dass dieser Schmerz, den sie jetzt gemeinsam haben, der könnte helfen, dass es besser läuft in Zukunft bei der MT oder in den nächsten Jahren.
Also Rückschläge und eine gemeinsame Geschichte sind immer ein Teil von der Entwicklung, können ein Teil von auch einer positiven, langfristigen Entwicklung sein, das auf jeden Fall. Nur es ist ja auch nicht nur, es geht ja nicht nur um Persönlichkeiten und Zusammenhalt und Emotionen, es geht ja auch um faktische Dinge. Es ist halt komplex. In unser Sport ist vielleicht noch ein bisschen komplexer als manche andere Sportarten, weil es halt auch sehr viele Graubereiche gibt im Regelwerk, im Spielverlauf, über eine Saison. Das muss man ja auch sagen, dass die MT einfach in dieser Saison von allen Mannschaften am beschissensten da reingestartet ist mit Corona. Das ist ja Wahnsinn, wie die es da erwischt hat. Das ist ein Fakt gewesen. Dann hast du diese Abwehrthematik, dass ich wirklich glaube, dass sie sich über weite Strecken mit diesem ganz offensiven 6-0-Ding von Gudmundur Gudmundsson nicht so richtig anfreunden konnten. Dann hat er erfahrene Bundesligaspieler, zum Beispiel auf der Kreisposition mit Maric und Danner, hinter den Bundesliga-Neulingen, hinter den Isländer gestellt und hat den Andersson. Zum Starting Player defensiv und offensiv gemacht. Das sind alles so Sachen, kann ich aus der Entfernung nicht bewerten, ob das die richtige Entscheidung ist. Vermutung liegt zumindest nahe, dass Marino Maric und Felix Danner gutes Stück weit wissen, wie es in Melsungen läuft und wie es in der Bundesliga läuft. Und dann so wenig Spielzeiten zu haben, Verletzungen und alles weiter im Hintergrund. Aber trotzdem sind ein paar Sachen, die auch nicht nur an der Mentalität und am Charakter und an der Persönlichkeit des Kollektivs liegen, sondern die vielleicht auch einfach dann in der Zusammenarbeit liegen, in den Entscheidungen, die in der Saison getroffen wurden. Wir dürfen gespannt sein, was da jetzt kommt. Ich würde mich, wenn ich Frau Braun auf diese Frage einen Rat geben würde, dann wäre es eben bei zukünftigem Personal auch auf die Persönlichkeit zu schauen. Und einfach zu gucken, sind das Leader, sind das Führungspersönlichkeiten, sind das Teamplayer, was brauche ich auf der jeweiligen Position und wer ist denn der Mensch, der da zu uns kommt? Weil am Ende müssen die Menschen zusammenarbeiten, müssen die Menschen zusammen erfolgreich sein und da hast du halt in Melsungen aktuell das Gefühl dieses Jahr bei dieser Mannschaft, dass da viele Persönlichkeiten, starke Persönlichkeiten auch auf dem Feld stehen, die aber nicht alle so ineinander greifen, wie das in einem erfolgreichen Kollektiv der Fall ist.
Ja, also brauchst du eine andere Kabinenhygiene sozusagen.
Da ist das Wort, Kabinenhygiene, genau. Also hier, Statistik, Heinefeller, 13 Paraden, 31%, für alle, die es interessiert, wie der sich aktuell fühlt. Schaut euch mal das Interview nach dem Spiel an. Man könnte meinen, dass man nach 13 Paraden und einem Sieg oder richtig gut drauf ist, aber der war mal so richtig leer und immer noch niedergeschmettert vom Pokal. Für Wetzlar, Ivanisevic 3 Paraden, 17% und Klimke 4 Paraden, 20%. Das könnte ein Wink sein dafür, warum es dann für Wetzlar eben auch nicht gereicht hat. Für Melsungen, Kastening 9, Kunkel und Kühn jeweils 5, Reichmann 3-3, Häfner 2, Lemke 2, Pavlovic 2, Andersson und Salger jeweils 1. Und für Wetzlar der nach wie vor stark aufspielende Rubin mit 8 Treffern, Björnsen 6, Sirsen, vier Treffer, Melega 3, Henningson 2, Mikulowski 2, Fredriksen 1, Holst 1-1 und Weißgerber 1. Und zu Wetzlar gibt es auch noch eine Personalie für den abwandernden Björnsen, der nach Aalborg in die Startruppe wechselt. Zu Hansen und Palmason kommt aus Celje ein 23-jähriger Rechtsaußen, Domen Novak, frischgebackener Nationalspieler für Slowenien, wirft 7 Meter, aktuell 110 Tore gemacht da in Celje und sie sind überzeugt.
Ja. Großes Talent, dann für Ben Matschke und übrigens auch Christian Danner. Felix,
genau.
Christian Danner, geil, ein Autofahrer. Ja, Felix Danner kommt auch von der MT Melsungen dann mit dem Auto wahrscheinlich oder dann nach Wetzlar gefahren oder zu Fuß. Genau. Mal gucken.
Zwei haben wir noch.
Dann zwei haben wir noch. So, die machen wir mal jetzt in der Quickie-Version. Leipzig BHC. Leipzig gewinnt 27-25, Halbzeit 13-12. Also Leipzig richtig gut drauf. Gewinnt das zweite Spiel in der Woche. Entscheidender Faktor in dem Spiel war Joel Bierlehm, der reinkommt, den Kasten zumacht und dafür sorgt, dass die Mannschaft, die mit unfassbar vielen Außentoren gegen die Mannschaft, die am wenigsten Tore über Außen wirft, nämlich der BHC, die haben nämlich in 32 Spielen nur 80 Tore von Außen gemacht, da gewinnt vor 1400 Zuschauer Saisonrekord.
Ja, also der Zuschauer-Saisonrekord aktuell, genau, ja. Ja. Genau, versuchen wir es knapp zu halten. BHC hat eine starke Phase, kurz nach der Halbzeit gehen sie in Führung mit bis zu 3 Toren. Da ist Leipzig auch so kurz von der Rolle und dann kommt eben der Torwartwechsel. Und dann hast du das schon richtig analysiert und das ist vielleicht auch so ein Mini-Coaching für die Trainer unter euch oder die leidenschaftlichen Abwehrspieler, liebe Zuhörer. Ich glaube, dass der BHC auch deshalb am Ende in einer wirklich ausgeglichenen Schlussphase, also es war ja knapp, ne, es kann ja in beide Richtungen gehen hinten raus und kann auch unentschieden werden, aber sie haben einfach da, wo Leipzig Durchbrüche hat und freie Würfe hat oder Würfe mit Kontakt hat. Ne? Ich nehme zum Beispiel das Tor von Remke da aus dem Rückraum, aber plus Zeitstrafe. Mhm. Und wenn er nicht trifft, gibt es mindestens einen Freiwurf. Da wirft der BHC eben ganz oft aus dem Rückraum ohne Kontakt und trifft nicht, weil sie im Block hängen bleiben oder Bierlehm eben hält. Ja. Und das ist vielleicht so ein Learning für Coaches, dass man nicht jedes Spiel und nicht die ganze Saison ganz defensiv verteidigen kann, aber schon merken sollte, wann im Spielverlauf es vielleicht doch Sinn macht, ein bisschen mehr in Richtung Block-Torwart zu gehen, nämlich in der Crunch-Time, weil dann der Gegner einen höheren Stress hat, der Wurf in die Stressecke wahrscheinlicher wird, der Druck der Zuschauer steigt, die physische Frische des Schützen sinkt, der Torwart vielleicht auch schon 1-2 gehalten hat und eben auch einfach im Spiel ist und dann zu sagen, hey, das ist jetzt ein gutes Ding, wir versuchen sie jetzt noch öfter eher in so Wurfsituationen reinzubringen, als immer wieder uns auf 10 Meter ins 1-gegen-1 zu prügeln und mit Zeitstrafen rauszufliegen, das ist das, was für Leipzig eben da in den letzten 15 Minuten super aufgegangen ist. Ja? Und taktisch dann halt auch kleinere Nachteile für den Bergischen HC am Tag, dass sie dann eben mit dem Rechtshänder auf rechts außen spielen über weite Strecken mit Boomhauer, weil da eben dann Personalnot besteht. Mhm. Ja, machen wir die Statistik.
Wunderbar, genau. Machen wir die Statistik. Ja.
Cerberus 6 Paraden, genau wie Bierlehm. Cerberus 28%, Bierlehm 37%. Für den Bergischen HC, Mirkwa 2 Paraden 22%, Rudek 4 Paraden 16%. Im Feld, wo haben wir sie? Hier sind sie für Leipzig. Binder 5, Cicala 5-4, Geballa und Mamic 4, Remke und Weber 3, Milosevic 2 und Larsen 1 Tor. Für den Bergischen HC, Boomhauer 6-4, Gutbrot 5, Gutbrot 5, Arneson 4, Schmidt 3, Damm, Nikolaisen jeweils 2, Babak, Stutzke und Schütz 1 Treffer. Zeitstrafen auch hier ganz interessant. Leipzig keine. Ohne Bergischer C 4 Zeitstrafen.
Gut. Dann hast du mir ja gerade in die Musik reingelabert.
Sorry.
Macht nichts. Ja, machen wir weiter. Füchse Coburg 32-20, zur Halbzeit 17-11. Damit ist der Abstieg auch von Coburg jetzt fix. Ja, war ja die kuriose Situation, dass Coburg letzter ist und Essen vorletzter und Essen vor denen absteigt. Aber jetzt ist es auch da rein rechnerisch nicht mehr möglich. Und Berlin, ja, 5 Siege in Folge, beste Serie seit Dezember letzten Jahres. Und ja, es war eigentlich auch so ein Sterben auf Raten bei Coburg, ja, jetzt in den letzten Wochen. Wir haben jetzt auch wieder eigentlich auch eine gute Anfangsphase gehabt gegen die Füchse, halten am Anfang gut mit, aber irgendwann hinten raus geht dann halt die Luft aus und da zeigt sich halt dann die Qualität von den Berlinern und da hat man dann eigentlich keine Chance.
Ja, für Berlin ist es im Prinzip zweimal in dieser Woche ein sehr ähnlicher Spielverlauf. Kurz vor der Halbzeit übernehmen sie das Kommando, wie in Stuttgart auch, jetzt eben hier im Heimspiel gegen Coburg. Und machen das dann in der ganz souveränen zweiten Halbzeit, in dem Fall jetzt eben gegen Coburg, noch viel deutlicher, mit plus 12 am Ende. Und dann ist es auch erzählt, dann kann man auch nicht viel mehr sagen, als dass Coburg sich zwar sehr engagiert dagegen stemmt und versucht, sich da gut zu präsentieren und aus der Affäre zu ziehen, aber einfach von der Qualität her dann auch zu Recht zu den Absteigern zählt in dieser Saison. Das kann man nicht anders sagen. So wie man es auch über Essen sagen muss. Also Sympathien hin oder her. Am Ende hat auch für Essen, auch wenn sie teilweise sehr attraktiv gespielt haben, eben immer ein Stück weit Qualität gefehlt, um ausreichend Punkte mitzunehmen. Ja, ganz, ganz klar.
Mhm.
Für Berlin, Milosavljev 12 Paraden, 42%. Und Gens 3 Paraden, ebenfalls 42%. Für Coburg, Kulanek 5 Paraden, 20% und Poltrum 2 Paraden, 14%. Im Feld Lindberg 6-4, Marcenic 5, Drucks und Holm und Mattes 4, Koch, Michalczyk jeweils 2, Grinz, Ernst, Gojun, Kiskic und Wiede jeweils 1 Treffer. Für Coburg, Bilek 5-2, Seemann 4, Nurusi 3, Kelm, Nenadic, Zittermann jeweils 2, Grosdanic und Schröder jeweils 1 Treffer.
Ja, so Jörg, dann haben wir es ja schon wieder für heute. Ging ja ratzfatz. Jetzt müssen wir noch die Auflösung machen. Also, soll ich sagen, wie viele Treffer du hast?
Ja, sag. Ja.
Kein. Ja, also die 1 ist Andreas Palika, ist der torgefährlichste Torhüter. Dann kommt Peter Johannesson. Und dann einen geteilten dritter Platz haben Malte Semisch und Bart Ravensbergen.
Okay, ja. Spannende Frage.
Übrigens, Landin nein, kein Tor in der wirklich? Bundesliga.
Mhm. Okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, okay. In dem Sinne.
Verrückt,
ja,
gell?
Ich weiß genau, warum ich in meiner Expertise das Torwartspiel ausklammere. Das sollen die machen, die sich damit so richtig gut auskennen.
Wunderbar, dann sagen wir danke. Wir schauen, wir freuen uns jetzt auf die nächsten Wochen. Jetzt purzeln ja die Entscheidungen. Ja, und Handball geht ja schon am Dienstag weiter. Dann absoluter Kracher, finde ich, ja, in entscheidendes Spiel in der Meisterschaft, nämlich Magdeburg gegen Kiel. Und dann werden wir sehen, was da am Ende passiert. Wir freuen uns und bis nächste Woche und sagen
ja,
Dankeschön fürs Zuhören.
Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und vielleicht sieht man sich ja mal in einer Halle. Es geht ja wieder los für nahezu alle Handballer in Deutschland.
Ja, überall. Überall ist nächste Woche Zuschauer.
Bis
wir
bald.
Freuen uns drauf.
Ciao, ciao.
Wunderbar. Bis dann. Danke, ciao.
Ihr findet Hashtag So geht Handball überall, wo es Podcasts gibt und auf Facebook und Instagram unter @sogehthandball. Schreibt uns an, Kanal egal. Wir freuen uns auf euer Feedback. Macht's gut und bleibt gesund.